Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Krieg und Frieden heißt unser Schwerpunktthema in dieser Sendung. Wir schauen auf eine Sicherheitskonferenz in Singapur, die Asien mehr Gewicht in der Weltpolitik verschaffen soll. Berichten über neue Spannungen in Israel, dieses Mal an der Grenze zum Westjordanland, und schauen, wie Humor im krisengeplagten Südsudan Menschen den Alltag erleichtert. Am Ende der Sendung blicken wir noch auf die Folgen des Baubooms in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Das 21. Jahrhundert soll ein asiatisches werden, sagen die Fachleute. Insbesondere China und Indien werden die Welt immer stärker prägen. Wirtschaftlich, politisch, aber auch kulturell. Doch der Blick vieler Beobachter im Westen ist bis heute Europa und Amerika zentriert. Der jährlich stattfindende sogenannte Shangri-La-Dialog in Singapur will das korrigieren. Die Probleme Asiens rücken auf dieser sicherheitspolitischen Konferenz mit globalem Anspruch in den Fokus. Jennifer Johnston ist unsere Korrespondentin in Singapur. Frau Johnston, Gastgeber statt Gast auf den Konferenzen im Westen. Was heißt das für die Ausrichtung und die Bedeutung des Shangri-La-Dialogs, der noch bis morgen in Singapur stattfindet?
Dass hier der Fokus ganz eindeutig auf Asien liegt und den Konflikten, die es hier gibt, also den Spannungen im Südchinesischen Meer. In letzter Zeit gab es ja immer wieder Zwischenfälle von chinesischen und philippinischen Schiffen. Chinas Aggression gegenüber Taiwan oder auch der Bürgerkrieg in Myanmar, der hier einfach sehr nah ist. Der Krieg in der Ukraine zum Beispiel, der bei uns auf Konferenzen ja immer eine große Rolle spielt, der hat in den ersten zwei Tagen hier keine große Rolle gespielt. Das hat sich aber eben geändert, als der Präsident der Ukraine, Selenskyj, hier angekommen ist. Da wurde es auf einmal ganz hektisch, alle sind aufgeregt ins Foyer hier geströmt, weil er will hier werben um die Unterstützung der Länder in Asien, weil das ist hier nicht so stark ausgeprägt. Schauen wir uns zum Beispiel Südostasien an. Länder wie Vietnam oder Laos, die sind kritisch, die enthalten sich da eher. Und andere sind eher neutral bis zurückhaltend, wie Indonesien, Malaysia oder Thailand. Und Selenskyjs Ziel ist, darum ist er hier jetzt extra angereist, dass diese Länder auch an der sogenannten Friedenskonferenz teilnehmen, in zwei Wochen in der Schweiz. Und China hat ja schon angekündigt, dass sie nicht teilnehmen wollen. Und Selenskyj fürchtet, dass eben auch andere Länder hier in der Region, die da eher neutral sind, auch nicht teilnehmen könnten.
Also der Ukraine-Konflikt, der Ukraine-Krieg eher am Rande. Das asiatische Jahrhundert ist aktuell vor allem von der Rivalität zwischen den USA und China geprägt. Nun hat der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande der Konferenz seinen neuen chinesischen Amtskollegen zum ersten Mal persönlich getroffen. Was ist bei diesem Treffen herausgekommen?
Das war tatsächlich das erste Treffen der Verteidigungsminister der USA und China seit 18 Monaten. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der hat laut einem Sprecher bekräftigt in diesem Gespräch, wie wichtig die freie Schifffahrt im Indopazifik ist, dass die gewährleistet sein muss. Da spielt er eben auch auf diese Zwischenfälle zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen an, die sich in letzter Zeit häufen. Der chinesische Verteidigungsminister Dong Jun, der hat den USA wiederum vorgeworfen, sie würden sich zu sehr einmischen, sie würden die Spannungen hier erhöhen, indem sie zum Beispiel Mittelstreckenraketen auf die Philippinen verlegen. Die USA sind ja ein ganz wichtiger Partner der Philippinen. Trotzdem haben beide Seiten gesagt, trotz dieser Meinungsverschiedenheiten, diese Gespräche sind wichtig. Es sei wichtig zu reden, um die Beziehungen zwischen den USA und China zu stabilisieren, Missverständnissen vorzubeugen. Die USA haben auch nochmal gesagt, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, hier stehe keine unmittelbare Gefahr eines Krieges bevor mit China. Da haben sie sozusagen auch nochmal deeskaliert. Und beide Länder haben den Plan, wieder einen direkten und regelmäßigen Gesprächskanal aufzubauen zwischen den ranghohen Militärs beider Seiten.
Deeskalation auf der einen Seite, kritische Worte von der US-Regierung zu den jüngsten Militärmanövern der Chinesen auf der anderen Seite. Welche Rolle spielt der Taiwan-Konflikt ganz allgemein auf dieser Konferenz?
eine sehr große Rolle. Eben wegen dieser Manöver, gerade erst gab es ja wieder ein chinesisches Militärmanöver rund um Taiwan, kurz nach der Amtseinführung von Taiwans neuem Präsidenten, den Peking ja als Separatisten kritisiert. Und auch die deutschen Teilnehmer hier beobachten das ganz genau. Vertreter der Bundeswehr sind hier vor Ort in Singapur, auch der Staatsminister des Auswärtigen Amts, Lindner. Weil die Fregatte Baden-Württemberg ja gerade auf dem Weg ist Richtung Indo-Pazifik. Und die große Frage ist ja, durchfährt diese Fregatte am Ende die Straße von Taiwan? Also da will sich die deutsche Seite derzeit noch nicht festlegen. Die Frage ist, ja, machen wir das jetzt erst recht oder halten wir uns da lieber raus, weil nicht weiter provoziert werden soll?
Im südchinesischen Meer kämpfen ja nicht nur die USA und China um Kontrolle und Beherrschung. Zwischenfälle in diesen Gewässern gab es jüngst auch zwischen den Philippinen und China. Lassen sich die Folgen auf der Konferenz spüren? Steht China hier, ja, kann man sagen, sichtbar unter Druck seiner Nachbarn?
Eindeutig. Die Eröffnungsrede dieser Sicherheitskonferenz, die Keynote, hat der Präsident der Philippinen gehalten, Ferdinand Marcos Jr. Und er hat China ganz klar gewarnt, nicht weiter in philippinische Hoheitsgewässer vorzudringen. China beansprucht ja die Souveränität über fast das gesamte südchinesische Meer, auch eben Teile, die zu den Philippinen gehören. Und es gab ja diese Zwischenfälle teils mit Wasserwerfern. Es kam zu einer Kollision zwischen Schiffen. Und da hat Ferdinand Marcos Jr. ganz klar gesagt, sollte es hier zu einem Todesfall kommen, sei es ein Soldat oder ein Zivilist, dann käme das einer Kriegserklärung nahe. Und er hat nochmal betont, die Philippinen würden hier wirklich jeden Millimeter ihres Territoriums gegenüber China verteidigen.
Der Shangri-La-Dialog ist die wichtigste Sicherheitskonferenz im asiatisch-pazifischen Raum. Jennifer Johnston war das mit aktuellen Einschätzungen dazu aus Singapur. Besten Dank. Israel hat der Terrororganisation Hamas ein neues Angebot zu einer Waffenruhe im Gazastreifen unterbreitet. Es gehe um eine vollständige und dauerhafte Waffenruhe und die Freilassung aller Geiseln, verkündete US-Präsident Joe Biden.
Israel has now offered, Israel has offered a comprehensive new proposal. It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages.
Ob dieses Angebot nun Bewegung in die Verhandlungen bringt, ist derzeit noch unklar. Aktuell nehmen die Spannungen in Israel eher noch zu, an der Grenze zum Libanon zum Beispiel, aber auch mitten in Israel an der Green Line, die Israel vom Westjordanland trennt. Dort drohen Terroristen den Bewohnern israelischer Ortschaften mit Gewalt. Bettina Meyer über den Alltag zwischen Leben und Tod.
Schüsse hallen durch die Vorgärten der 5000 Einwohnerstadt Bad Hefer im Zentrum Israels. Sie liegt an der Trennmauer zum Westjordanland. Ein paar hundert Meter dahinter befindet sich Tul Karem. Die palästinensische Stadt gilt als Hochburg für Terroristen. Von dort feuern bewaffnete Kämpfer immer wieder auf Bad Hefer. Erst diese Woche gleich mehrmals. Autos und Häuser wurden getroffen. Anwohner wie Amitai Gazit leben in Angst. Er wohnt nur ein paar hundert Meter von der Mauer entfernt.
I heard, of course, the shooting and the bombing. You are always here, you know, like a bee.
Ich höre Schüsse, Explosionen, ein Summen, zzz, wie eine Biene. Es war eine Drohne. Sie wollten Bilder von unserer Stadt machen. Wozu? Nach dem 7. Oktober fühlen wir uns nicht mehr sicher. Ich will keinen Hamas-Terroristen in meinem Vorgarten. Alle meine Freunde haben jetzt Waffen. Meine Frau will, dass ich auch eine kaufe.
My wife asked me to buy the gun.
Er habe eine Lizenz, aber eine Waffe tragen möchte Amitai nicht. Täglich mache er sich Gedanken, wie er sich, seine Frau und seine Kinder schützen könne, sagt er. In seinem Haus schließt er die Tür zum Bunker der Familie. An der Innenseite befestigt er ein Holzbrett mit einem Loch, das so groß ist, dass die Türklinke durchpasst. Die Klinke lässt sich dadurch nicht herunterdrücken.
Ich
möchte, dass Sie fühlen, was wir fühlen.
handmade, you know, but like that.
Das Brett ist handgemacht, so kann man die Tür von außen nicht öffnen. Wir haben keine Angst vor Raketen, sondern vor einem Massaker.
This is the situation we are living.
Viele Einwohner von Bad Hefer haben so ein Brett. Hilfe zur Selbsthilfe, sagt Amitai, weil es Terroristen am 7. Oktober gelang, Bunker zu öffnen, Menschen zu töten, zu entführen. Auch im Regionalrat von Emek Hefer ist die Sorge wegen der zunehmenden Gewalt im Westjordanland groß. Regionalratsvorsitzende Galit Schaul ist für Bad Hefer und 40 weitere Gemeinden zuständig. Von der Trennlinie zum Westjordanland sind es nur 13 Kilometer bis ans Meer. Schnell könnten Terroristen in Großstädte wie Netanya, Herzliya oder nach Tel Aviv gelangen, warnt die Politikerin. Ich nehme nichts auf die leichte Schulter, gehe jedem Hinweis nach. Täglich hören wir etwas aus Tulkarem. Die Armee findet mehr und mehr Waffen. Dauernd gibt es Posts auf TikTok, wo auf Bad Hefer geschossen wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Regionalratsvorsitzende Waffen beschaffen muss. Ich habe einen Freund, der mich noch heute auslacht, weil ich anrief und fragte, wie ich an einen Panzer komme. Dringend benötigtes Geld für mehr Sicherheit habe ihr die Regierung versprochen, aber nie etwas ausgezahlt, sagt Galit Schaul. Vom Staat fühlt sie sich im Stich gelassen. Sie habe einen Kredit aufgenommen, um Kameras zu kaufen. Ihre Sorge scheint begründet. Immer näher wagen sich militante Kämpfer an Grenzorte wie Bad Hefer heran. Sie hat erfahren, dass die Terrororganisationen jedem Geld bieten, der Schüsse auf die Stadt abgibt und das Video im Internet postet. Schaul spricht von einem Geschäft mit dem Terror. Erst vor ein paar Tagen drohte ein maskierter Hamas-Terrorist im Internet.
Im Namen von Allah, dem Gnädigen, deine Brüder des Al-Qassam-Bataillons in Tulkarem antworten den Söhnen der Zionisten, die gegen unsere Brüder in Gaza kämpfen und auf Zivilisten zielen.
Im Video feuern drei maskierte Hamas-Terroristen auf Bad Hefer. Ein Zieldreieck markiert die Wohnhäuser. Im Lied im Video heißt es: Angriff, Widerstand in Gaza schreibt den Sieg des Islam. In Bad Hefer räumen Baufahrzeuge zwischen Trennmauer und Zaun Erde zur Seite. Es seien weitere Schutzmaßnahmen geplant. Regionalrätin Schaul bleibt vage. Kürzlich hat die Gemeinde das Gebiet am Zaun untersuchen lassen. Anwohner wollen nachts Bohrgeräusche unter ihren Häusern gehört haben, vermuteten, dass Terroristen Tunnel bauen. Mika Fried von der Firma Geoscope untersuchte ein 3 Kilometer großes Gebiet in Bad Hefer. Mit moderner Technik spürt er gemeinsam mit der Armee auch Hamas-Tunnel in Gaza auf.
Ich kann sagen, dass wir bei Bad Hefer verdächtige Stellen gefunden haben. Wir glauben, wenn es einen Tunnel gibt, müsste er dort sein. In 98% der Fälle, wenn uns jemand anruft, finden wir einen Tunnel.
Zurück in Bad Hefer bleibt Anwohner Amitai Gazit an einer Stelle stehen, wo die Mauer eine Lücke hat, weil dort ein Wasserkanal verläuft. Durch den Zaun sind Umrisse von Häusern auf der anderen Seite deutlich zu sehen.
So you see, it's, I don't know, 400 meters or something like that.
Sehen Sie, es sind 400 Meter, weniger als 1 Kilometer. Das ist Tulkarem. Jemand kann mich entführen, mich erschießen. Ein Scharfschütze könnte auf dem Hügel oder auf dem Dach stehen und mich erschießen.
Seit 20 Jahren wohnt Amitai in Bad Hefer. Er habe schon daran gedacht, wegzuziehen. Möglicherweise ins Ausland räumt er ein. Woanders in Israel sei das Leben zu teuer.
Vor 10 Jahren hätte ich viel günstiger ein Haus im Westjordanland kaufen können. 10 Minuten von hier entfernt. Aber wir wollten nicht Teil des Konfliktes sein. Jetzt schießen sie auf uns. Egal, was ich tue, jemand wird mich immer hassen.
Dennoch glaube er an Frieden. Vielleicht mit einer neuen israelischen Regierung, sagt Amitai. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei besser als keine Lösung, fügt er hinzu. Für immer möchte er nicht mit einer Waffe und einem Holzbrett im Bunker leben.
Die wachsenden Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern an der Grenze zum Westjordanland. Bettina Meyer über die gefährliche Lage in der Grenzregion.
Thank you.
Humor gehört zu den menschlichen Krisenbewältigungsstrategien, sogar im Krieg. Humor kann die Moral heben, Hoffnung machen, Gemeinschaft stärken und auch in finsteren Zeiten Menschlichkeit bewahren. Das sind einige Gründe dafür, dass Comedy ausgerechnet im Südsudan einen Aufschwung erlebt, in einem der ärmsten Länder der Welt, von Gewalt und Krieg gezeichnet. Die Perspektiven für das Land sind schlecht, auch wenn dort im Dezember gewählt werden soll. Die ersten Wahlen seit der Unabhängigkeit vor 13 Jahren. Eine funktionierende Staatlichkeit ist dennoch nicht in Sicht. Dafür erlebt Comedy einen bemerkenswerten Aufschwung. Anna Osius über Humor in düsteren Zeiten.
Laute Musik schallt durch die Nacht von Juba, der Hauptstadt des Südsudan. An der Kreuzung zweier ungeteerter Straßen zwischen ärmlichen Hütten hat ein schickes Gartencafé eine große Bühne aufgebaut. Im Licht der Disco-Kugeln erstrahlen die Gesichter der Besucher in Blau, Gelb und Pink. Viele junge Südsudanesen stehen Schlange für eine Eintrittskarte. Juba will heute Spaß haben und das Elend im Land für einen Moment vergessen.
Ich habe viel gesehen und hier in diesem Land erlebst du jeden Tag etwas Neues, Verrücktes.
Rocker Ringo ist 25 und Comedian im Südsudan.
Das ganze Land ist ein einziger Witz. Wenn wir das nicht ansprechen, verändert sich hier nie etwas.
Der Südsudan zählt zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Erst 2011 wurde das Land unabhängig vom Sudan und ist damit der jüngste Staat der Erde. Doch jahrelanger Bürgerkrieg haben den Südsudan zerrüttet. Dazu kommen Korruption und Vetternwirtschaft. Eigentlich alles andere als Gründe zu lachen. Doch genau deswegen findet Komiker Rocker Ringo es so wichtig, dass der Humor in seinem Land nicht verloren geht.
Frieden beginnt bei dir, bei jedem von uns. Comedy, Musik, Gedichte können Frieden bringen. Wer hier heute Abend rauskommt, der ist glücklich, weil er gelacht hat. Und der denkt nicht daran, jemand anderen etwas Böses zu tun. Comedy kann ein Land verändern.
Auch An Nai Deng steht gleich auf der Bühne. Die 24-Jährige ist Schriftstellerin, schreibt Gedichte, die sie vorträgt.
Hinter jedem Gedicht steckt eine Geschichte. Eine Geschichte heißt zum Beispiel Fragen eines Überlebenden. Es geht um jemanden, der den Krieg überstanden hat. Ich habe viele Fragen, wie meine ganze Generation.
Ann ist selbst eine Überlebende. Ihre Familie floh vor dem Krieg im Südsudan in das benachbarte Kenia. Dort wuchs die junge Frau in einem Flüchtlingslager auf, erlebte Armut und Hunger.
Ich habe lange immer auf das Negative geschaut, auf die Probleme. Aber dann siehst du nicht, was du schon erreicht hast. Du wirst nicht dankbar für das, was du hast. Manchmal konzentrieren wir uns so lange auf das, was wir nicht haben, bis das, was wir haben, schon gar nicht mehr da ist. Ich bin in einem Flüchtlingslager aufgewachsen. Und ja, da ist große Armut, Hunger, Elend. Aber es gibt auch gute Dinge, die Gemeinschaft, der Austausch, die Solidarität der Menschen. Das gibt einem die Kraft, härter zu arbeiten, ein Ziel zu haben. Das ist doch der Sinn des Lebens, Herausforderungen zu bekommen und mit ihnen umzugehen. Das Beste daraus machen.
Das positive Sehen und Ausdrücken. Ein Lebensmotto, das auch Quechting Atem begleitet. Der junge Mann gehört mittlerweile zu den bekanntesten Comedians des Landes. Unter seinem Künstlernamen Wokiljesh Komando hat er sogar eine eigene Fernsehshow, füllt mit seinen Auftritten Theaterseele. Und das trotz seiner Vergangenheit. Quech wurde als Kind verschleppt und war jahrelang Kindersoldat im Südsudan, musste grausame Plünderungen und Erschießungen erleben, wurde selbst zum Täter. Als er schaffte, der Gewalt zu entkommen und seine Familie wiederzufinden, war es ein Lehrer in der Schule, der sein Talent entdeckte.
In der Klasse habe ich meinen Mitschülern erzählt, was dort so passiert ist. Das Leben in den Baracken, das Verhalten der Soldaten. Und ich habe es so erzählt, dass die Klasse gelacht hat. So hat mein Lehrer entdeckt, dass ich es schaffe, die Menschen zum Lachen zu bringen. Und heute habe ich schon 6-mal den Preis als bester Komiker des Jahres gewonnen.
Quech will mit seinen Shows verfeindete Gruppen im Südsudan zusammenbringen. Und für ihn bedeutet der Humor auch, seine schrecklichen Erfahrungen als Kindersoldat zu verarbeiten, fast wie Therapie.
Es hilft mir sehr. Auf der Bühne zu stehen ist einer der besten Momente. Du fühlst dich so lebendig. Comedy ist alles in meinem Leben.
It's all about comedy.
Natürlich gäbe es rote Linien, räumen die jungen Comedians ein, Themen, über die man im Südsudan keine Witze machen könne, ohne Gefahr zu laufen, verhaftet zu werden. Kuech wurde bereits einmal festgenommen, weil er sich über das Militär zu lustig gemacht hatte. Und doch gelingt es den jungen Komikern, Kritik zu äußern und Tabus zu brechen. Rocker Ringo ist überzeugt, dass er mit seinen Auftritten etwas verändern kann im Land, beitragen kann zu einer anderen, friedlicheren Stimmung im krisengeschüttelten Südsudan.
Vor ein paar Jahren hatten wir hier im Land noch keine Comedy-Shows. Die Leute saßen zu Hause und waren traurig. Aber jetzt stehen die Leute schon Schlange, bevor die Show beginnt. Die neue, junge Generation im Südsudan wird das Land verändern, die Probleme überwinden. Und das Lachen, der Humor, hilft dabei.
Laughter is something that can change the country, it can bring people together.
Und auch Ann, die junge Schriftstellerin, wünscht sich nur eines, dass ihre Generation im Land eine Chance bekommt, damit sich etwas ändert im Südsudan und der jüngste Staat der Erde mit seinen Kindern und ihrem Humor zusammen groß werden kann.
The future is bright for us young people.
Unsere Zukunft im Südsudan ist strahlend, sagt die junge Frau überzeugt. Und dann geht sie auf die Bühne.
Nur mühsam entsteht im jüngsten Staat der Welt eine funktionierende Verwaltung und Staatlichkeit. Doch der Humor erlebt im Südsudan einen Aufschwung. Anna Osius über Lachen in Krisenzeiten. Der Senegal gilt als eine der stabilsten Demokratien in Afrika. Gerade erst hat dort ein friedlicher Machtwechsel an der Spitze des Staates stattgefunden. Die Hoffnungen in die politische Erneuerung sind groß im Land. Neu entdeckte Erdgasfelder wecken zudem auch große wirtschaftliche Erwartungen. Die Rohstoffe, vergleichsweise stabile politische Rahmenbedingungen und eine junge Bevölkerung machen den Senegal attraktiv für Investoren. Doch die Schattenseiten der Medaille, der Wohnraum in der Hauptstadt Dakar wird immer teurer. Der Druck auf die Bevölkerung wächst. Dunja Sadaki über eine Hauptstadt im Wandel.
Wer mit dem Taxi durch Dakar fährt, fühlt sich fast wie auf einer Rundfahrt auf einer Baustelle. Wohin man blickt, Baukräne, Hotels, Wohn- und Bürogebäude werden aus dem Boden gestampft. Die Stadt sei attraktiv für Investoren, sagt Mansour Mané. Er ist Geograf und arbeitet für das Center for Affordable Housing Finance in Africa, eine in Johannesburg ansässige Denkfabrik. Es ist heute keine Seltenheit, dass auf dem Markt in Dakar bei Immobilienprojekten 30% Ausländer aus den Nachbarländern und der Subregion vertreten sind. Der Markt in Dakar zieht auch die senegalesische Diaspora an. Seit 2 oder 3 Jahren ist auch die Präsenz großer ausländischer Immobilienkonzerne zu beobachten, insbesondere aus Marokko und den Emiraten. Was Senegal generell attraktiv macht? Erstens politische Stabilität in einer Region, die von Putschregimen und Terrorgruppen bedroht wird. Auch wenn die Verschiebung der Präsidentschaftswahlen Anfang des Jahres für Unruhen gesorgt hatte, schlussendlich wählten die Senegalesen einen neuen Staatsmann. Zweitens Wirtschaftswachstum, 2024 das stärkste auf dem afrikanischen Kontinent. Drittens, eine neue Industrie. Senegal wird bald anfangen, seine neu entdeckten Öl- und Gasvorkommen zu fördern. Nur 3 Gründe für ausländische Investoren. Doch trotz Bauboom fällt es Normalbürgern in Dakar immer schwerer, eine bezahlbare Wohnung zu finden, sagt Felix Mboub, Präsident des Freien Mieterverbandes im Senegal. Vor allem im Luxus- und Bürobereich werde gebaut, sozialer Wohnungsbau aber zu wenig betrieben. Mietbremsen oder staatlich angeordnete Mietsenkungen würden nicht greifen, sagt er. Es ist extrem schwierig geworden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Um eine 2-Zimmer-Wohnung zu finden, musste man früher umgerechnet ca. 150 bis 180 € bezahlen. Heute brauchst du mindestens etwa 30 300 Euro. Einige Mieten haben sich um 50% und manche sogar um 100% gesteigert. Mieter befinden sich in einer schwierigen Lage zwischen hohen Lebenshaltungskosten sowie Vermietern und Immobilienagenturen, die ohne Kontrolle agieren können. Dakars Bauboom habe aber noch weitere negative Folgen, sagt Mamadou Sakho, Unternehmensgründer von Janna, einer Plattform, die laut eigenen Aussagen versucht, für umweltfreundlichen Städtebau und Umweltschutz zu sensibilisieren. Dakar ist leider eine Stadt ohne Grün, eine Stadt, die nicht atmet, was in der Bevölkerung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund der Luftverschmutzung führt. Der Bau von Gebäuden bedeutet nicht nur, den Blick aufs Meer zu versperren und Bäume abzuholzen, sondern all diese Menschen, die in diesen Gebäuden leben, haben Abfall, haben Wasserbedarf, haben Strombedarf. Das bedeutet, dass auch die Ressourcen kleiner werden. Dakar ist eine Stadt auf einer Halbinsel. Normalerweise sollte man mit den Seewinden aus allen Richtungen sehr angenehm leben. Aber mit diesem Immobilienboom merken wir, dass die Winde nicht mehr in Dakar zirkulieren. Die Stadt ist übermäßig verschmutzt. Das führt zu Atemwegsproblemen. Das sieht auch Fabian Heppe von der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung in Dakar so. Der Büroleiter sagt, mit dem Klimawandel könnte die Bauplanung in Dakar langfristig aber nicht nur zum gesundheitlichen Problem für die Küstenstadt werden.
Aktuell steht jedem Einwohner in Dakar nur noch ein Quadratmeter Grünfläche zur Verfügung, was weit unter der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation liegt, die von mindestens 15 Quadratmeter pro Einwohner sprechen. Und es führt natürlich auch dazu, dass Bäume wichtig sind, für die Kühlung der Stadt, aber auch während der Regenzeit, wenn es zu starken Regenfällen kommt, ist die Stadt häufig überflutet, was daran liegt, dass der Boden einfach nicht mal so aufnahmefähig ist. Und das belastet natürlich die Stadt enorm.
Der Bauboom, so Heppe, führe auch mehr und mehr zu sozialen Spannungen. In jüngster Vergangenheit hatte es Proteste wegen Auseinandersetzungen um Landbesitz gegeben. Aber Bakar Chadir Ndai findet den senegalesischen Immobilienmarkt undurchsichtig. Er arbeitet für die Baufirma Certam Group. In der Vergangenheit wurde der Branche unter anderem vorgeworfen, Gelder aus Drogenhandel und Terrorfinanzierung zu verschleiern. Es gebe viel Missbrauch in der Bauwirtschaft, sagt Ndai. Die wichtigsten Akteure bei Grundstücken und Immobilien in Dakar sind Politiker, die Machthabern nahestehen und die zu gut 80% des Landes erwerben, selbst auf Kosten der ehemaligen Besitzer, die oftmals ihr Land an Politiker und deren Komplizen verlieren. Die zweiten Akteure, Unternehmer, die nach dem Erwerb von Grund und Boden durch Politiker ins Spiel kommen und Immobilien bauen. Und dann kommt der dritte Akteur, das Ausland, hinzu. Ein Großteil des Grundbesitzes in Dakar befindet sich heute im Besitz von Ausländern. Da kann man leicht annehmen, dass Geldwäsche in der Branche passiert.
On peut supposer aisément qu'il y a beaucoup de blanchissement d'argent dans le foncier.
Trotz großer Investments und vieler wichtiger Arbeitsplätze in der Baubranche könnte sich der Bauboom vielleicht erst einmal verlangsamen und Investoren vorsichtiger werden. Grund ist die neue Regierung. Präsident Bassirou Diomaye Faye hat angekündigt, mit der Baupolitik seines Vorgängers Macky Sall zu brechen. Dem wurde vorgeworfen, bei der Zuteilung von Baugrundstücken Vertraute zu bevorzugen. Mitte Mai kündigte die Regierung schließlich an, Bauprojekte an der Küste Dakars erst einmal für 2 Monate zu stoppen.
Hauptstadt im Wandel, Dunia Sadaki, über den Bauboom im senegalesischen Dakar und die Folgen. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.